In der Bibel lesen wir immer wieder vom Ende dieser Welt, vom nahenden Ende. Jesus spricht davon in Matthäus 24 zum Beispiel oder in Lukas 21 hat Jesus diese sogenannten Endzeitreden. Johannes spricht davon, die ganze Offenbarung zum Beispiel, aber auch schon in seinen Briefen spricht er von diesem Ende. Paulus spricht davon, beispielsweise gegenüber den Thessalonichern und in anderen Briefen. Diese Endzeit oder wann ist das Ende, diese Frage hat die Gemeinden bewegt schon vor 2000 Jahren. Der Titel meiner Predigt heißt, das Ende aller Dinge steht nahe bevor, was ist zu tun? Ich habe vor längerer Zeit mit dem ersten Petrusbrief begonnen und ich lese dieses Thema nicht einfach so aus. Weil ich das Gefühl habe, so jetzt muss man mal darüber gesprochen haben, sondern weil das der nächste Text ist. Frage: Wann ist das Ende der Welt nahe? Ich frage nicht, wann ist das Ende der Welt, sondern ich frage, wann ist das Ende der Welt nahe? Wenn das zum Beispiel jetzt ist, was solltest du und ich dann tun? Denk mal über diese Frage nach. Angenommen, das Ende dieser Welt ist jetzt nahe. Was musst du tun? Oder was denkst du, dass du tun sollst? Ich möchte diese Predigt in drei Punkten durchgehen, dieses Thema, nicht dieses Thema nur vom Ende der Zeit, sondern eben diese Frage in drei Punkten. Der erste Punkt, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Der zweite Punkt, was ist zu tun? Und der dritte Punkt, Gott werde verherrlicht. Ich möchte dazu lesen, im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Meine letzte Predigt, die ist auch schon eine Weile her, über den 1. Petrusbrief, da ich im Dezember Adventbotschaft gemacht habe, war das Kapitel 4, 1 bis 6 und jetzt also 7 bis 11. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Seid also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Dient einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, hat als gute Verwalter der mannigfaltigen oder vielfachen Gnade Gottes. Redet jemand, so seien es seine Worte wie Aussprüche Gottes. Dient jemand, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Immer wieder haben Gläubige bei bestimmten Ereignissen und Lebensumständen sich gefragt, ob das der Beginn des Endes, der Beginn vom Ende sei. Die Frage ist auch berechtigt und sollte nicht einfach abgewiesen werden. Dummes Zeug, das tut nur zu Spekulationen dienen. Nein, schon die Jünger haben diese Frage gestellt. Und immer wieder in der Kirchengeschichte wurde diese Frage gestellt. Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel viele Menschen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gefragt haben, ist das der Beginn des Endes? Als große Seuchen wie die Pest und so weiter grassierten, haben sicher viele Menschen gefragt, ist das der Beginn des Endes? Die Jünger haben diese Frage Jesus gestellt, als er davon gesprochen hat, dass kein Stein auf dem anderen in Jerusalem und am Tempel bleiben wird. Sage uns doch, wann wird dies geschehen? Welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende des Zeitalters, haben sie gefragt. Also die Frage war berechtigt. Und Jesus hat sie beantwortet, wenn auch vielleicht länger, umfassender und vielleicht auch etwas komplizierter, als sie erwartet haben. Nach der Auferstehung haben die Jünger dann Jesus gefragt, Herr, wann wirst du das Königreich Israels wiederherstellen? Auch diese Frage geht ja in eine ähnliche Richtung. Die Antwort von Jesus war da aber zurückweisend. Hat er bei der ersten Frage vor seiner Auferstehung über das Ende der Zeit ziemlich ausführlich gesprochen, so weist er jetzt diese Frage zurück und sagt ihnen, es ist nicht an euch, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Ich sage euch aber, geht hin und verkündigt das Evangelium. Dann sendet er sie aus. Er sagt dann, die Engel sagen dann später noch, ihr werdet am Ende dann den Herrn wiederkommen sehen, so wie ihr ihn habt, weg hinweggehen sehen. Aber Jesus hat bei der ersten Frage die Jünger nicht im Regen stehen lassen, mit dieser Frage einfach abgesagt, sondern er hat ihnen Dinge gesagt, auf die sie achten sollen. Und ganz speziell lesen wir dann im Lukas 21, wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Ich möchte kurz den Abschnitt noch lesen, das ist ja mein erster Punkt, den Abschnitt lesen, wo Jesus etwas gesagt hat über diese Vorzeichen, und das lesen wir in Lukas 21 ab Vers 8 bis 11. Er antwortete, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und sie werden auch sagen, die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr ferner von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch dadurch nicht schrecken, denn das muss zuerst kommen. Aber das Ende ist dann noch nicht sogleich da. Hierauf fuhr er fort, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden und hier und da Hungersnöte, Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Also Jesus gibt ihnen einen Hinweis, worauf sie achten sollen. Dann kommt noch mehr dazu, die Verfolgung und so weiter. Zwischendurch dann die Zerstörung von Israel, das ist dann von Jerusalem. Und dann sagt er eben dieses eine Wort, das ich vorhin gelesen habe. Wenn dies nun zu geschehen beginnt, richtet euch auf, und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Nun hat Jesus also gesagt, sie werden sagen, hier ist er, da ist er, kommt hierher, kommt daher. Und sie werden auch euch irreführen, indem sie sagen, das Ende ist nahe. Zu welcher Sparte gehört nun Petrus? Der hat gesagt, das Ende ist nahe. Das Ende aller Dinge ist nahe. Ist er nun einer dieser falschen Propheten? würde keiner von uns behaupten. Aber er hat es gesagt, es gibt also auch diese Aussage von wahren Propheten. Wir sollen Acht haben. Wir sollen uns, und das ist das Wichtige, was Jesus eigentlich sagt, erhebt eure Häupter, was heißt das? Hört auf, hier hinzuschauen, hört auf, da hinzuschauen, hört auf, dort hinzuschauen, schaut nach oben, erhebt eure Häupter. In eurem ganzen Denken, das Haupt ist unsere Steuerzentrale. Erhebt eure Häupter und seht zu dem, der alle Dinge geschaffen und alle Dinge in seiner Hand hat. So hat es Jesus gesagt. Wir dürfen und sollen bei solchen Anzeichen unsere Häupter emporrichten. Dorthin, wo unser Ziel ist, da, wo unsere Hoffnung ist, da, wo wir Halt finden, genau in diesen Zeiten. Auch in diesen Zeiten, wie wir jetzt stehen. Wir sollen also gut hinschauen, hinauf, aber auch ins Wort. Denn aus dem Wort werden wir erkennen, wo wir stehen, persönlich, und wo unsere Zeit steht. Was ist zu tun? Das ist der zweite Punkt. Nun sagt Petrus im zweiten Teil, in dem, was er als Konsequenz dieser Aussage, das Ende aller Dinge steht nahe bevor, die Konsequenz, die er zieht, heißt jetzt, seid also besonnen und nüchtern zum Gebet. Also Jesus sagt, hebt eure Häupter empor, und Petrus sagt, jetzt seid nüchtern und besonnen. Also Besonnenheit hat auch damit zu tun. Und die Nüchternheit auch. Was ist also zu tun? Kann man die Bibel nun nehmen und so wie einen Knicke anwenden, der sagt, das Messer gehört links an den Teller, die Gabel rechts, oder ist es jetzt umgekehrt? Schwieriger, weil ich esse verkehrt. Jedes Mal, wenn ich an einem Teller sitze und das Besteck, alles ist schön, dann muss ich, bevor ich zu essen beginne, wechseln. Ich esse umgekehrt. Das ist eine Familienkrankheit, das hat schon mein Vater so gehabt. Ich weiß nicht, ob sie Söhne auch so haben, aber ich jedenfalls muss wechseln. Also gibt es so einen Knicke, der sagt, Hände desinfizieren, waschen, Hygiene ist wichtig und so weiter. Wir kennen heute unzählige Regeln, die uns bewahren sollen vor diesem Virus. Gibt es so einen Knicke der Bibel? Nun, ich denke, ja und nein. Die Bibel sagt uns, und das lesen wir hier nun bei Petrus, seid also, weil ihr wisst, dass die Zeit nahe ist, und ich kann euch sagen, sie ist näher als vor 2000 Jahren. Seid also besonnen und nüchtern zum Gebet. Gebet ist das Erste. Besonnen, jeder kann sich da mal überlegen, was er unter diesem Begriff einordnen will. Besonnenheit, besonnen. Paulus schreibt, wir haben einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit erhalten. Also Besonnenheit hat für uns Christen etwas zu tun mit dem, was der Heilige Geist in uns wirkt und von uns möchte. Besonnenheit heißt, aus Gottes Wort und Weisheit lernen. Ich denke, Gebet ist nicht eine Nebensache. Petrus erwähnt sie hier als erstes. Was hat der Heilige Geist mit Jesus Christus getan, nachdem er getauft war, also den Startschuss gegeben hat in sein Wirken? Er führte ihn hinaus in die Wüste, in die Einsamkeit, wo er im Gebet mit seinem Vater war. Die Bibel sagt dann da noch, um vom Satan versucht zu werden. Gebet, ich lege das nun etwas eigensinnig aus, ihr könnt das dann wieder weglegen. Gebet ist etwas, das mit den größten Versuchungen fertig werden muss. Denn Gebet ist vielleicht der Punkt im Leben der Christen, der es am schwersten hat, sich durchzusetzen. Wir machen doch alles so gerne selber. Wir haben eine Enkeltochter, die will alles selber. Kürzlich waren wir in Bärzwil zum Schlitteln. Da war ein Hügel und sie ist wirklich nicht draufgekommen. Die größeren Jungs und Mädel haben mir die Hand gereicht, dass ich sie raufziehen konnte. Die Kleine, ich will selber. Manchmal sind wir auch so, wir Christen. Ich will selber. Ich hole dann Gott, wenn ich nicht mehr selber kann. Wir sind aufgefordert zu beten, alle Zeit, für alles. Gebet ist nicht Nebensache, sondern Zeichen der Besonnenheit. Nüchtern sein heißt, in diesem Gebet nicht Gott manipulieren zu wollen, sage ich jetzt mal, es ist auch so meine Gedanken. Wir können Gott nicht manipulieren mit unserem Gebet. Wir sollen auch nicht vor Gott gut dastehen wollen. Ich bete viel und plappere noch mehr, dann wird Gott schon gut sein mit mir. Das ist dummes Zeug. Jesus sagt, zieht euch zurück in der stille Kämmerlein, wo es niemand sieht. Seid mit Gott und Gott sieht in das Verborgene. Also du musst von niemandem leuchten mit deinem Gebet. Weder mit deinen Worten und der Art des Gebetes, noch mit den Gebetszeiten. Gott sieht ins Verborgene. Aber das heißt nicht, dass das gemeinsame Gebet vernachlässigt werden soll. Ich denke, die meisten Gemeinden haben ein Problem mit den Gebetszeiten. Die werden am schlechtesten besucht. Warum? Es ist die größte Anfechtung hierin. Viele sagen, ich kann nicht beten. Ja, du sprichst mit deinem Ehemann, du sprichst mit deiner Schwester, du sprichst mit deinem Bruder, du sprichst mit deinen Kindern. Aber mit Gott kannst du nicht sprechen. Was soll das? Ist er dein Vater, dann hast du etwas zu sprechen, besprechen mit deinem Gott. Nun, dann kann man sagen, ja, aber das muss ich ja nicht in der Gemeinde vor den anderen tun. Ich sage das so, das Gemeindegebet ist ein wichtiges Gebet. Die Gemeinde war zusammen, als Petrus gefangen war. Und ein Engel führte ihn hinaus und er ging zu ihnen und er fand sie betend. Die Gemeinde hat immer wieder gebetet. Sie war zusammen zum Gebet und ich frage mich, wenn das Gemeindegebet nicht funktioniert, ob dann die Kompensation im privaten Bereich auch wirklich stattfindet. Ich kann das nicht beurteilen, aber seien wir uns bewusst, das Gebet hat mit Besonnenheit und Nüchternheit zu tun, weil wir unfähig sind, uns selber richtig zu schauen. Wir sind nicht in der Lage, uns selber richtig zu schauen. Wir brauchen das Gebet, dass Gott uns nahe ist, dass Gott uns Weg weist. Gebeten heißt, ich nahe mich zu Gott, wie Jakobus dann sagt, so naht er sich zu euch. Ich habe vielleicht an dem Punkt jetzt etwas länger verweilt. Ich komme zum nächsten, da heißt es dann die Liebe untereinander. Interessant ist, dass alle Bereiche, die Petrus hier aufzählt, Beziehungspunkte sind. Das Gebet ist die horizontale Beziehung zu Gott, die kommt zuerst. Die vertikale. Und die horizontale, das ist nun der Nächste. Und da schreibt Petrus, habt innige Liebe untereinander. Er sagt nicht, liebt einander, wenn es nicht mehr anders geht. Er sagt, habt innige Liebe. Ui. Da ist viel drin. Und da muss ich mir selber sagen, wo stehe ich? Und ich merke, da ist noch Land zum Einnehmen. Habt Liebe, innige Liebe untereinander. Und das geht in erster Linie mal um die Geschwister. Um das hinter, vor und neben dir, hier in der Gemeinschaft der Familie und so weiter. Liebe untereinander. Denn die Liebe deckt eine Menge der Sünden, schreibt Petrus. Wie ist das wohl gemeint? Hei, da hat es vielleicht schon etliche Diskussionen darüber gegeben. Also, ich sag's mal genau, wie es gemeint ist. Wenn du jemanden liebst und ihm etwas Gutes tust, sind drei Sünden gestrichen von deinem Leben. Ist das so? Ja, dann wären wir dann wieder bei der Werksgerechtigkeit. Dann würde es dann wieder heißen, ja, ich mache 10 Liebestaten, dann sind wir, sagen wir mal 3:1, 30 Sünden vergeben. Wenn ich noch nicht 30 habe, darf ich noch, wenn ich erst 25 Sünden auf dem Register habe, darf ich noch 5 begehen, dann sind wir quitt. Ja, das wäre, aber man könnte das ja so denken, wenn man das liest. Nein. Was ist gemeint? Wenn ich Liebe erweise, ja, ich denke, da geht es um etwas anderes. Wer liebt, wird, ich sag's mal so, gewisses Fehlverhalten gegenüber seinem Nächsten schon mal von vornherein vermeiden. Es kommt dann gar nicht zur Sünde, zur Schuld gegenüber dem Nächsten. Das ist schon mal etwas. Wer liebt, der kann sich auch entschuldigen, wenn ihm bewusst wird, ich habe mich falsch verhalten. Und vor allem, wer liebt, vergibt. Und dann sind wir an dem Punkt, wo das unser Vater von Jesus uns lehrt, beten lehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Liebe deckt eine Menge von Sünden, weil die Liebe dem anderen sich zuwendet, weil die Liebe dem anderen nichts Böses will. Und Jesus sagt, die Liebe ist das größte Gebot. Die Liebe zu Gott, dem Vater, kennen wir, und die Liebe zum Nächsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Gebot. Jesus sagt nicht, das seien zwei, sondern es sagt, es ist dem Ersten gleich. Sie gehören zusammen, und Jakobus erläutert das, wer seinen Bruder nicht liebt, muss nicht sagen, dass er Gott liebe, sonst lügt er. Ganz einfach. He? Ist ja nicht schwer. Und dann ist noch etwas anderes. Liebe ist nicht nur das, was wir jemandem Gutes tun, sondern Liebe, nein, das kommt später, das ist dann Ende, nein, ich komme, habe ihr jetzt vorgegriffen. Nein, geh weiter zum nächsten, Gastfreundschaft heißt es dann hier, da mache ich kurz, Gastfreundschaft wird im Titusbrief und 1. Timotheusbrief von Paulus auch als ein Kennzeichen eines Menschen aufgeführt, der Ältester werden will. Ein Ältester soll gastfreundlich sein. Was sagt der Duden unter gastfreundlich? Da lesen wir, gern bereit. Also man könnte meinen, der Duden hätte da Petrus gelesen. Gern bereit. Petrus schreibt ohne Murren. Gäste zu empfangen und zu bewirten. Paulus spricht das besonders für Älteste an. Petrus spricht alle an. Weiter heißt es, dienet einander, das ist der nächste Punkt. Hier wird das gabenbezogene Mitarbeiten miteinander angesprochen. Niemand kann alles alleine machen. Wenn sich besonders in einer kleinen Gemeinde, auch wir sind so, einige aus der Mitarbeit heraushalten, müssen andere mehr machen. Es ist mindestens eine Gemeinde, die geschlossen hat, weil das nicht mehr funktioniert hat. Die Einzelnen, die noch etwas gemacht haben, waren so überfordert, dass sie nicht mehr konnten. Es gibt zwei Gemeinden sogar, die haben dann geschlossen. Alle gehen jetzt irgendwo anders hin. Andere Gemeinden versuchen dann zu fusionieren. Also jede Gemeinde ist darauf angewiesen, dass sie Mitarbeiter hat und besonders kleine Gemeinden. Sonst ist sie nicht mehr existenzfähig. Sie wird eingehen. Und Petrus schreibt dann zu diesem Punkt, dass wir damit gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sind. Wir sprechen ja von Gnadengaben. Und Petrus sagt hier, ein jeder soll dem anderen dienen mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und diese Gnadengabe, die wird dann eingesetzt als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jesus hat ja mehrere Gleichnisse gesprochen, er erzählt über Verwalter, treue und untreue Verwalter. Da sind wir herausgefordert, das gehört eben auch hier hinein. Aber es geht nicht nur um die Gemeinde, es geht auch um Hilfe außerhalb des Gemeindelebens, Hilfe bei Kranken, Besuche bei Leuten, die nicht mehr raus können, wie wir jetzt die Situation haben. Das gehört auch dazu, einander zu dienen. Einmal ein Telefon zu machen, du, wie geht's dir? Das hat auch mit Dienen zu tun. Da muss ich mich selber manchmal bei der Nase nehmen. Finanzielle Nöte und so weiter, da gibt es vieles. Jakobus sagt, und das war der Vers, den ich vorher zitieren wollte und dann verschoben habe, wer aber weiß, Gutes zu tun, es aber nicht tut, für den ist es Sünde. Und wenn du das fünfmal machst, dann musst du wieder einmal recht lieben. Nein, aber es geht ja nicht darum, uns Verdienste zu holen, sondern dass wir Gott ehren mit unserem Leben. Also es ist nicht nur Sünde, Böses zu tun, sondern auch Gutes zu unterlassen, dass man weiß, man sollte es tun. Dann gehe ich wieder weiter, die Rede. Das ist der letzte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang anspreche. Die Rede ist ein weiteres Thema. Was hier gemeint ist, geht alle vielleicht in unterschiedlicher Art etwas an. Das eine, und das ist das Allgemeine, könnte ich sagen, oder würde ich mal so sagen, fragen wir uns, wie reden wir miteinander und wie reden wir übereinander? Was sagt Petrus? Redet jemand, sei es wie Aussprüche Gottes. Also wenn wir miteinander reden, Paulus spricht davon, wir sollen einander ermutigen mit Psalmen, Lobgesängen und so weiter, mit gutem Gedankengut. Aber wir werden aufgefordert, nicht übereinander und gegeneinander und verleumderisch über andere zu sprechen. Und dann der zweite Punkt ist die Verkündigung. Wie verkündigen wir Gottes Wahrheit? Paulus hat erlebt, dass Leute das Evangelium verkünden aus Selbstsucht. Oder sogar, schreibt er, um ihm selbst Schaden zuzufügen. Wir lesen hier, redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Und noch ein Zurückkehren zum Dienen. Gott dient jemand, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit, und da ist jetzt mein dritter und ja, mein dritter Punkt, damit Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Es geht also in all dem um die Verherrlichung Jesus, von Gottes. Und zwar ist interessant die Redewendung, damit Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Jetzt habe ich gedacht, Gott soll verherrlicht werden durch mich. Durch das, was ich tue, wie ich lebe. Jetzt nimmt uns Petrus das auch noch aus der Hand. Da bleibt ja für uns nichts mehr. Die ganze Ehre Gott und Christus. Da können wir machen, was wir wollen. Er sagt, ich lese das nochmal, damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Wenn wir unseren Dienst tun, und da geht es ja darum, aus dem Satz vorher, den Petrus geschrieben hat, aus der Kraft Gottes. Was hat uns nun Gott für einen Geist gegeben? Der Kraft. Der L. Und der. Alles kommt hier vor, in diesem Text. Unser Werk, unser Handeln, unser Tun geschieht aus der Beziehung zu Jesus Christus und die geschieht durch den Heiligen Geist. Haben wir den Heiligen Geist, sind wir verbunden mit Christus. Jesus Christus wohnt in uns durch seinen Geist. Und durch ihn soll unser Werk geschehen. Und dadurch kann Petrus sagen, durch Christus, der in uns lebt, wird Gott verherrlicht. Es ist nicht mehr Menschenwerk, sondern es ist geistliches Werk, geistliches Handeln, geistliches Tun. Petrus sagt auch in, greife zurück kurz in Gedanken aufs erste Kapitel, in den Versen 14 bis 23 führt Petrus auf, dass wir berufen sind zur Heiligkeit. Seid heilig, denn ich bin heilig, hat Gott gesagt. Und das geschieht, indem wir uns Gott zuwenden im Gehorsam. Und durch dieses veränderte Leben, durch die Wiedergeburt, Petrus spricht da auch von der Neugeburt, die wir erhalten haben, sind wir in der Lage, Gott zu verherrlichen durch unser Tun, weil Christus in uns wohnt und weil er durch sein Blut uns erkauft hat von der Sünde, von der Schuld, von der Gottlosigkeit unseres Wesens. Nicht, dass wir jetzt sündlos sind, sondern wir sind in der Heiligung und in der Vergebung und nehmen hier zu, Tag für Tag. Und so wird unser Leben ein Beispiel für die Heiligkeit Gottes. Und das ist Gnade. Das können wir nicht einfach, weil wir so gut sind, weil wir es im Griff haben, sondern weil wir in der Beziehung zu Christus, zum Vater leben. Und da kehren wir zurück zum ersten Punkt, weil wir durchs Gebet immer wieder Anweisung erhalten, wie das gehen kann. Durch Gebet und durchs Wort, das wir verinnerlichen, darüber nachdenken. Und dann sind wir an dem Punkt, den Jesus schon erbeten hat in Johannes 17, aber das möchte ich nicht weiter ausführen. Am Ende unseres Textes steht dann, sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ein Schluss, den die alte Kirche dem Unser Vater angefügt hat. Das ist ja nicht im Matthäusevangelium, wie wir das Unser Vater beten. Das ist ein Schluss, den wir dort nicht finden. Die alte Kirche hat das da eingefügt, damit wir einen Abschluss haben für dieses Gebet. Und das kommt aus anderen Bibelstellen. Ich komme zum Schluss mit zwei, drei Schlussgedanken. Mein Thema lautete: Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Was ist zu tun? Wir wissen nicht, wann das Ende aller Dinge kommt. Petrus hat es angekündigt, als die Verfolgung, die erste Verfolgungswelle der Gemeinde unter Kaiser Nero stattgefunden hat. Petrus ist rund 40 Jahre nach Christus den Tod am Kreuz, Kopf nach unten, gestorben, den Märtyrertod. Ebenfalls Paulus ist in dieser Zeit unter Kaiser Nero als Märtyrer gestorben. Vielleicht müssen wir die Aussage von Petrus in diesem Kontext sehen, in dieser Verfolgungszeit der ersten Welle unter Nero. Und die Christen wurden dann noch einige Jahrhunderte verfolgt, bis ins dritte, ins vierte Jahrhundert, ungefähr 330 nach Christus, als Konstantin, Kaiser Konstantin, das Christentum als Staatsreligion ausgerufen hat. Da hörte die Verfolgung zumindest großenteils auf. Es gab dann wieder Verfolgungswellen, keine Frage, wir erleben sie bis heute. Aber immer wieder haben sich dann die Menschen gefragt, ist das das Ende? Das 20. und 21. Jahrhundert hat die größten, also 20. Jahrhundert hat die größten Kriege aller Zeiten erlebt, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Vorher gab es den 30-jährigen Krieg, mehrheitlich doch auf Europa beschränkt, aber diese zwei Weltkriege waren Weltkriege und darum haben sie auch diesen Namen. Hat es vorher so nicht gegeben. Natürlich hat da die Technik hier Teil dazu beigetragen, dass das überhaupt möglich war. Die schwersten Naturkatastrophen hat es in diesen seit dem 20. bis heute ins 21. Jahrhundert gegeben, Naturkatastrophen. Die größte Zahl von Christenverfolgung erleben wir zurzeit, weltweit gesehen. Es hat nie so große Christenverfolgungen gegeben, weltweit wie heute, dass so viele Menschen in Zahlen verfolgt wurden. Und mit der Seuche hat noch nie eine Seuche gegeben, die weltweit so viel Verwirrung gestiftet hat wie die heutige Seuche. Das sind Realitäten. Steht das Ende aller Dinge nahe bevor? Wir sind aufgerufen, das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzusinnen, wie es im Psalm 1 heißt, im Gebet zu verweilen, dass Gott uns zeigen kann, wo wir stehen. Aber wir haben nicht das Recht, Zeiten und Zeitpunkte zu definieren. Aber wir müssen bereit sein, denn Petrus und Paulus wurden vor dem Ende aller Dinge zu Gott gerufen. Sie sind vorher gestorben, das könnte dir und mir auch passieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt bereit sind. Wir wollen und sollen uns nicht Spekulationen hingeben. Wir sollen uns vielmehr bewusst sein, dass wie bei Petrus unser persönliches Ende jederzeit vor dem Ende aller Dinge möglich ist. Gott gegenüber heißt das, Verantwortung zu tragen, einander gegenüber verantwortlich zu leben, im Dienst und in der Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Amen. Danke, Herr, dass du uns wegweisig bist. Wir wollen hören und achten auf dein Wort. Ob jetzt das auf die Endzeit geht oder ob das auf unser Verhalten geht, in allem sind wir angewiesen auf deine Wegweisung. Dass wir erkennen, wo wir stehen. Letztendlich persönlich, aber auch als Gemeinde und letztendlich vor dir und nicht vor Menschen. Lass uns das immer wieder vor Augen haben. Hilf uns zu verstehen, um was es geht und das ernst zu nehmen. Amen.